Und ich finde es schön, dass wir beide kurze Hosen anhaben.
Ich finde, so farbkonzeptuell passt es ungefähr zu. Ich habe mir extra ein neues Hemd gekauft, extra für dich. Weil ich dachte, es gibt ja auch ein bisschen Bildaufnahme.
Das ist auch so wegen der Ostseeküste, die ja oben an Sachsen-Anhalt ran
wegschippern. Mhm. Hauptsache weg. Segel setzen und abhauen.
Ja, das auch ist, nicht mehr. Geht nicht mehr Elbe weg, kommst nicht mehr mit dem Schiff durch.
Du wolltest ja eigentlich paddeln.
Ja, wir haben, das war uns zu anstrengend und wir sind auch
das ist tatsächlich. Okay, das wenigstens ehrlich.
Wir sind auch wirklich froh, dass wir uns für den Campervan entschieden haben, weil wir festgestellt haben, 3 Interviews am Tag führen plus paddeln 5 Stunden am Tag in der Sonne. Ich hätte, glaube ich, nicht ein Interview führen
können. Danach wärst du aber ziemlich krass.
Ja, aber ich will ja lieber Interviews führen.
Laufen wir eigentlich schon?
Ja.
Das ist ja super. Ja, ich mag das, wenn das so spontan ist. Was kann ich dir denn eigentlich erzählen, was du nicht selber schon weißt?
Ich glaube, ganz viel. Vor allen Dingen will ich mit dir nochmal, weil wir schon mal darüber gesprochen haben, in einem Podcast darüber reden, wie sich das anfühlt, wenn jetzt wieder alle auf Sachsen-Anhalt gucken.
Muss erstmal mein Kaugummi runterschlucken.
Schluck's runter.
Ja.
Also, wie ist es? Jetzt kommen sie wieder alle. Wir als Journalisten und Journalistinnen wollen hier sofort verstehen, was ist. Du wirst vor jedes Mikro gezerrt.
Ich bin so überrascht. Wer hätte das kommen sehen? Dass es exakt jetzt losgeht, ja. Schade.
Ist zu spät, oder?
Klar, auf jeden Fall. Ich habe es gerade auch schon in einem anderen Podcast gesagt. So die Erkenntnis kommt jetzt so, kann das sein, dass da auch viel emotional irgendwie ist? Wir erreichen die Leute gar nicht mit Fachargumenten und irgendwelchen Statistiken. Wie soll man sie denn überhaupt noch erreichen? Na, jetzt nicht mehr. Jetzt ist rum. So, jetzt muss man gucken, wie es weitergeht. Ich meine, Thilo, ich komme jetzt aus Halle hierher nach Magdeburg. Und Halle ist zumindest...
Erzähl weiter, ich mach's nochmal ein bisschen richtiger fest.
Soll ich es ein bisschen mehr zumachen?
Jetzt ist perfekt. Nee, das ging nur, weil das weggeklappt ist jetzt.
Ich kann es so ein bisschen mehr zumachen.
Ach, lass offen das Hemd.
Halle ist die einzige Stadt, der einzige Ort, wo es einen einzigen Wahlkreis gibt, der nicht an die AfD geht. Das ist die einzige kleine Insel, das einzige gallische Dorf in Sachsen-Anhalt.
Erklärung ist, deiner Meinung
nach? Da sind, glaube ich, einfach Akademiker, Professoren, Leute, die gut verdienen. Ja. Das ist einfach ein ganz spezifisches sozioökonomisches Milieu, das ganz konkret in der Innenstadt von Halle wohnt.
Ist der Umkehrschluss dann, dass es keine Akademiker, keine Leute, die gut verdienen, keine gut gebildeten Menschen im Rest Sachsen-Anhalts gibt?
Nee, also nicht gut verdient ist auch nicht unbedingt das Thema. Die Frage ist, womit verdienen die ihr Geld? Also ist es ein... Ich sag mal, was Akademisches, ist es was Behördliches, also was Institutionelles. Mhm. Natürlich gibt es da auch AfD-Wähler, aber das ist prozentual weniger, würde ich schätzen. Und ansonsten ist es halt einfach fucking ländlich. Ich meine, selbst Halle und Magdeburg, das sind zwar jetzt Städte, aber es sind jetzt nicht super Metropolen, die kosmopolitisch unterwegs werden. Hat trotzdem alles irgendwie so ein bisschen so einen Landcharme, sage ich mal. Und das ist einfach... Das ist eine andere Welt, das ist eine andere Art, irgendwie auch auf die Welt zu gucken. Ne? Und gerade die ländlichen Bereiche sind von der Globalisierung hart getroffen, ne? Also Strukturwandel. Und das ist ja sozusagen, nachdem man sich in den 2000er und 2010ern da irgendwie wieder hochgerappelt hat, ist jetzt wieder die Perspektive so scheiße. So, was machst du? Ich hatte auch gerade die Frage, ja, es sind doch die Marktplätze, sind doch so schön, sind so diese typische,
hab ich auch
dieses
gesagt.
Typische
hab
Thema.
Ich auch gesagt.
Die Marktplätze
Wittenberg, Manshift, tolle Fachhäuser.
Ja, aber wem gehören denn die Häuser? Ne? Ja. Wem gehören denn die Häuser? Nicht den Leuten aus Wittenberg. So, gerade in Leipzig gab es gerade einen riesengroßen Artikel darüber, dass unfassbar viel Leerstand ist, weil es alles Spekulationsobjekte sind. Mhm. Es ist Leipzig-spezifisch. Aber grundsätzlich, ne, was bringt ja auch eine schöne Altstadt, die nicht mehr belebt ist, weil die Leute nicht da sind? Was bringt dir ein pittoreskes Panorama, wenn du keinen Grund hast, da zu bleiben oder keine Möglichkeit hast, da zu bleiben, weil du kein Geld verdienen kannst, weil es keine Perspektive schulischer Natur gibt, ausbildungsmäßiger Natur. Ich bin jetzt auch gerade sehr viel durch Sachsen-Anhalt gefahren und habe wirklich in jedem Landkreis mit irgendwem einen Tag verbracht für eine Dokumentation, die wir gerade drehen. Kommt nach der Wahl aber, weil es quasi so ein bisschen
bei dir oder öffentlich-rechtlich oder
ZDF.
Ja.
ZDF. Und da habe ich diese Frage, habe ich eigentlich allen gestellt. Was muss passieren, dass du hier weggehst? Und die meisten haben gesagt, ich will auf keinen Fall hier weg. Also wenn ich kein Geld mehr verdiene, wenn ich wirklich keine Möglichkeit mehr habe, dann muss ich drüber nachdenken. Und selbst einige, mit denen ich gesprochen habe, die keinen Job haben und keine Perspektive, die wirklich, wirklich emotional fertig sind. Mhm. Wenn ich die Frage, warum gehst du nicht weg? Warum versuchst du es nicht woanders? Also eine spezifische Person in dieser Dokumentation, die ist bei dieser Frage in Tränen ausgebrochen und hat gesagt, das ist doch meine Heimat, ich will doch nicht weg. Die Leute wollen hier ja nicht weg, aber die Möglichkeiten werden ja immer...
Wie und wann ist es entstanden, dass man von außen auf Sachsen-Anhalt blickt und denkt, die Leute wollen alle weg? Und wenn man dann in Sachsen-Anhalt die Leute fragt, sagen die Leute, ich will hier niemals weg, weil das ist mir auch aufgefallen, dass diese Heimatverbundenheit sehr groß ist.
Ich bin auch nicht weg.
Ja, auch bei dir.
So, ne? Also ja. Ich meine, ich, also obwohl ich als Jugendlicher gesagt habe, ich muss ja weg, bin ja auch nicht weg. Mhm. Weil wann das angefangen hat, nein, das hat sicherlich direkt nach der Wende angefangen, als ja wirklich die Leute weg sind. Auch nicht, weil sie keinen Bock mehr auf ihre Heimat oder die Leute hatten, sondern weil sie die Chance oder die Möglichkeit im Westen gesehen haben und eben auch das Zusammenbrechen der heimischen Infrastruktur, den finanziellen Unterschied. Ich meine, es war, wenn du die Möglichkeit hattest, eigentlich ein No-Brainer in den 90ern zu gehen. So. Meine Familie hat sich beispielsweise dagegen entschieden, deswegen bin ich ja noch hier. Und die hier aufgewachsen sind, die haben ja diesen Epochenbruch so nicht mehr miterlebt. So die meine Nachwendegeneration, die sieht halt einfach den leeren Raum, weiß es aber trotzdem zu schätzen, hier zu leben. Ich meine, Sachsen-Anhalt ist das Bundesland mit der höchsten Dichte an UNESCO-Weltkulturerbestätten. So, mhm. Ist ja wahnsinnig vielseitig auch, ne? Von der Börde bis zum Harz, da hast du ja quasi Börde-Wüste bis zur Hochgebirge, hast du ja alles quasi. So eine der letzten naturbelastenden Gegenden, Naturräume Deutschlands überhaupt, der Hochharz. Auch wenn er gerade ganz schön im Arsch ist, aber das wird ja alles besser. So.
Das klingt für mich so, als hätte eigentlich Sachsen-Anhalt, wenn man es anders gemacht hätte, auch so eine Art Baden-Württemberg werden können. Hier war mal eine große Industrie, es gibt tolle Natur, UNESCO-Weltkulturerbe interessiert wirklich alle Menschen, wenigstens ab 45 und
ja, Menschen, gut, die sich
für Bogen interessieren.
Ja gut, aber deswegen interessiere ich mich halt auch so für Bogen. Ja, es ist halt einfach, hätte Solar Valley damals, so diese ganze erneuerbare Energie, das ist auch was, wo die Grünen irgendwie auch im Wahlprogramm noch nach wie vor drauf drängen, dass es ja eigentlich auch eine große Chance ist. Wir haben in unserem Dorf beispielsweise oder den Dörfern drumherum relativ früh schon riesengroße Windräder überall verbaut. Mhm. Das war damals auch kein Problem. So. Und das hat auch sehr dazu geholfen, diese Kommunen zu entschulden, nebenbei bemerkt. Also es gibt nur wenige unverschuldete Kommunen in Sachsen-Anhalt. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie es aktuell aussieht, aber zumindest ist mein letzter Stand, dass mein Dorf nicht verschuldet ist deswegen. Ja. So, und jetzt sieht man ja gerade, wenn man über diese ganzen Felder fährt, dass da ganz viel Solarzellen verbaut werden. Wie nachhaltig Solarzellen sind, ist jetzt nochmal eine andere Frage, aber es gibt ja so viel Potenzial. Die Böden sind krass. Und wir sind nun mal dadurch, dass diese Böden die besten Böden der Welt sind.
Habe ich noch nie gehört.
Sehr landwirtschaftlich. Also, sehr
Böden landwirtschaftlich, heißt die Qualität der Erde.
Ja, wegen des Lössbodens.
Ja.
So, ne? Also es gibt noch wahnsinnig gute Böden in der Ukraine, aber das ist quasi, also hier sind wirklich Spitzenwerte bei Böden. So, deswegen ist es eine sehr agrarisch geprägte Gesellschaft. Das Problem ist, dass wir durch den Sektorenwandel vom ersten Sektor, der ja viele, die meiste Zeit der sesshaften Menschheitsgeschichte, der Kernaspekt der Beschäftigung war, der ist ja mittlerweile nur noch 1% der Bevölkerung ausmachend. Ne? Also nur noch 1% der Bevölkerung arbeitet händisch in der Landwirtschaft. Der Rest muss ja anderweitig beschäftigt sein. Das heißt, die Grundidentität dieses Raums ist nicht mehr mit dieser Arbeit verbunden. Ne? Ja. Gerade weil es ja im Osten diese riesengroßen Flächen gibt, ne? Durch diese Agrargenossenschaften. Das ist ja nicht so ein Kleinbauerntum, wie es jetzt beispielsweise im Süden Deutschlands war, sondern es ist ja wirklich alles zusammengelegt worden und da fährt man mit riesengroßen Maschinen drüber und braucht nicht mehr viele Menschen, am besten gar keine mehr, weil es alles GPS getrackt. Was macht man in der Börde? Was macht man da?
Sag mal.
Na, eben, weggehen, weil es gibt ja nichts. Und deswegen hat Haseloff auch aufgegeben, als diese Aussage von Intel kam, dass sie nicht kommen. Ich glaube wirklich, in dem Moment, als Haseloff gehört hat, Intel kommt nicht, hat er das Handtuch geworfen.
Ist das Schulzes Verantwortung gewesen oder Haseloffs Verantwortung gewesen?
Ja, das ist Haseloffs Prestigeprojekt gewesen. Auf jeden Fall. Schulze war ja Wirtschaftsminister zu dem Zeitpunkt. Aber ich glaube, Haseloff hat da sehr viel auch für seinen vielleicht letzten Kampf irgendwie drangehangen. Und es wäre eine tolle Geschichte gewesen. Eine Geschichte, die auch bundesweit mal positive Schlagzeilen mit sich gebracht hat. Und ich glaube, man kann von Haseloff halten, was man will. Aber der hat für dieses Land viel getan. Und dass es jetzt so schlimm um die CDU bestellt ist, ist vielleicht weniger Schulzes Schuld als das Fehlen einer Person wie Haseloff.
Ja.
Und deswegen ist er dann ja auch so überraschend rausgegangen und hat Schulze dann so kurz vor der Angst, so vor der Torschlusspanik.
Das will ich von Schulze auch wissen. So, wie viel Verantwortung trägt die CDU und das an der Situation, in der sich Sachsen-Anhalt trifft?
Frag ihn mal, wie er sich fühlt, dass er seinen eigenen Wahlkreis nicht gewinnen wird. Als amtierender Ministerpräsident. Also es ist krass, oder?
Ja. Welche Erwartungen hast du denn eigentlich an die Wahl? Also bist du so, ist da noch eine Spannung oder ist für dich das alles schon geklärt?
Ich finde es jetzt sehr spannend mit diesem Vorstoß des BSW, weil das jetzt schon wieder...
Stimmt, gestern gelesen,
ja, glaube ich. Das bringt, also Höcke hat ja Sarah Wagenknecht die Ministerpräsidentschaft, es ist wie bei Game of Thrones oder bei House of Cards oder was, völlig absurd, ne? Er hat ihr sozusagen angeboten, dass sie Ministerpräsidentin von Thüringen werden könnte, weil Mario Vogt verliert ja höchstwahrscheinlich seinen Doktortitel. Der hat jetzt den Widerspruch verloren. Mhm. Ne, das heißt, es gibt, glaube ich, noch juristische Möglichkeiten, dagegen vorzugehen, aber dieser Doktortitel verschwindet jetzt erstmal. Deswegen wird es ein neues konstruktives Misstrauensvotum geben, das die AfD da lanciert. Und wenn das BSW mit der AfD im Thüringischen Landtag zusammengehen würde, hätten sie die Mehrheit und könnten dann sozusagen eine Ministerpräsidentin stellen, Sarah Wagenknecht, und würden dann Thüringen regieren. Und Höcke hat gesagt, naja, sag doch mal, Sarah, können wir klären, aber bitte vor der Landtagswahl. Und dann können wir entscheiden, wie wir dann mit Sachsen-Anhalt verfahren. So, und wenn jetzt sozusagen das BSW reinkommt, ist knapp vor der 5%-Hürde, steigend im Trend aktuell, dann könnten sie zusammen regieren.
Also ist es noch spannend?
Es ist noch spannend. Wenn das BSW nicht reinkommt, aber die Grünen und die SPD, wird es vermutlich kommissarische Regierung unter Schulze bleiben.
Was passiert dann? Kannst du mir das richtig erklären?
Nee, also, Leute werden noch abgefuckter.
Ich wollte gerade, das ist doch eine richtige, das ist doch dann so, das ist doch alles ja keine Demokratie mehr. Wir haben doch die gewählt. So ist es doch dann, oder? Wie erklärt man das?
Es ist ein Gamble. Na, ich kann das keinem mehr erklären. Ich kann auch keinem mehr so wirklich sagen, wählt doch die machen es besser. Ich kann nur aus der rationalen Perspektive sagen, das und das Wahlprogramm macht Sinn. Das wäre von der Perspektive wirtschaftlicher Natur für euch sinnvoller als beispielsweise das Programm. Aber das ist ja, hier geht's ja viel um Emotionen. Hier geht's um Revanchismus. Hier geht's um, wer hat's noch nicht verkackt? Und die AfD hat's halt noch nie verkacken dürfen. Und ich fürchte, Sachsen-Anhalt wird das Experimentierlabor für die AfD werden. Dass sich auch ganz Deutschland mal anguckt, was machen die denn eigentlich? So, und dann wird's hier scheiße. Höchstwahrscheinlich, weil die meisten ja überhaupt gar keine Erfahrung mit dem haben, was sie tun.
Das große Frage, die ich mir auch mal stelle, wo kommen die Leute her, woher wollen die wissen, was sie da tun?
Das Wahlprogramm ist Kraut und Rüben, die haben irgendwie, werben ja damit, dass man ganz viel Geld sparen kann, indem man integrative Prozesse oder so zurückdreht. Geht um, ich glaube, rechnerisch 243 Millionen, die man sparen kann. Diese ganzen Wahlgeschenke, die da drin...
2,5 Milliarden oder sowas soll das ja kosten.
2,5 wird das kosten. Ja. Also da ist eine Differenz von 2,2 Milliarden, die nicht gedeckt sind. So, Wahlgeschenke versprechen kann jeder. Und die AfD ist auch ganz toll dabei, Verwandte zu versorgen mit so Pösten und generell sehr viele Leute in ihrer Entourage zu versorgen. Und das ist jetzt nicht ein Beispiel dafür, dass man einen Bürokratieaufbau wirklich umsetzen wird oder dass man ein großes Interesse daran hat, dieses System wirklich zurückzubauen. Ne?
Was mir sehr leid tut, aber was auch sehr interessant ist, ist nicht nur für die AfD Sachsen-Anhalt ein Spielfeld, auch für die aller anderen. Also man kann ja auch selber gucken, wie zum Beispiel wir Journalisten haben gelernt, argumentativ lässt sich die AfD nicht stellen. Politikerinnen und Politiker lassen sich nicht mit Argumenten überzeugen. Das funktioniert. Das hat man ja hier auch gelernt in diesem Bundesland. Also so ist Sachsen-Anhalt, vielleicht muss das jetzt passieren, damit ganz Deutschland daraus lernt. Oder ist es dann so eine Kettenreaktion wie im Klimawandel? Wenn einmal was umgestoßen ist, lässt sich das nicht mehr aufhalten.
Ich glaube nicht. Also die Frage ist, was ist das Kalkül? Was ist das Kalkül? Genau, ich frage dich einfach, was ist das Kalkül? Was verspricht man sich dann davon, wenn die AfD hier regiert?
Aus Perspektive der AfD oder?
Aus Perspektive der anderen. Wenn man das jetzt mit diesem Labor-Gedanken sich noch schön zu reden
versucht. Da gibt es natürlich auch 1000 Varianten zu antworten. Aus journalistischer Sicht ist es, lernen wir, wie wir zum Beispiel dann aus dem, also Journalisten und Journalistinnen werden lernen, wie man aus einem Landtag berichtet, in dem die Mehrheit der Politikerinnen und Politiker kein Interesse an Pressefreiheit haben. Also wie geht ein Bundesland mit Pressefreiheit um in der Bundesrepublik? Das ist, glaube ich, das wichtigste Learning. Wie setzt man sich dagegen durch? Was wir bei Trump ja auch sehen. Also das ist ja dann so mini, wenn du so willst, kann Sigmund jetzt Mini-Trump sein. Und bei Pressekonferenzen sagen, ich will hier nur die News-Leute haben. Ich schmeiß jetzt alle raus. Er kann es einfach machen. Er kann es mal ausprobieren. Mal sehen, was passiert.
Wobei man jetzt sagen muss, dass Berichterstattung aus dem Landtag jetzt nicht unbedingt die reichweitenstärkste...
Nee, aber für hier. Also na klar interessiert mich irgendwie wahrscheinlich am Boxhagener Platz in Berlin in Friedrichshain nicht so richtig, was im Landtag passiert. Aber vielleicht interessiert es mich jetzt.
Auch hier niemanden so
richtig. Dich interessiert.
Ja, klar. Aber wir sind auch Nerds.
Ja, aber das ist okay.
Wir sind schon Nerds. So, und das merke ich halt, wenn ich
hier rumlaufe. Aber du bist ein Nerd mit richtig krasser Reichweite. Also deswegen, und wenn du als Nerd rumnerdest, was im Landtag so Nerdiges passiert, dann kriegen das viele Leute mit. Welche Magic-Karte soll ich jetzt kaufen?
Am besten gar keine.
Okay.
Kapitalismus, Schweinesystem.
Nee, du solltest mir die Hobbit-Karten jetzt alle kaufen.
Ja, habe ich auch. Ja.
Da dachte ich, das ist keine Überraschung.
Ja, ich habe Glück gehabt, weil bei vielen von meinen Freunden sind die gecancelt worden, die Bestellungen.
Ah, okay.
Ja, weil, die
weil
Scalper,
du einfach alle bestellt
hast. Nein, die Scalper kaufen da die ganzen Collector-Boxen weg. Das
okay.
ist ganz schlimm. Aber du hast du jetzt abge...
Nee,
du
jetzt ich wollte einfach nur so...
Du wolltest ja... Nee,
bisschen Lockerheit
also, nee, es ist... Also was heißt... Naja, ich glaube, es ist scheißegal, was in diesem Landtag passiert. Es ist wirklich komplett scheißegal. Den Menschen geht es völlig am Arsch vorbei. Es ist wirklich egal, Thilo. Es ist egal. Niemand interessiert sich dafür.
Und ich kann es verstehen.
Ich auch.
Ich kann es verstehen, weil ich habe mir jetzt die Probleme in Linda, beziehungsweise ein Problem aus Linda... ist, dass, was mich wirklich fasziniert, es wurde diskutiert mit Matthias Lieschke, handverlegte Bordsteinkanten. Das möge man bitte jetzt fortsetzen. Das ist ein Problem. Hm. Das soll jetzt mal gemacht werden. Und ich mache mich darüber nicht lustig, aber das ist, glaube ich, das Bedürfnis von Leuten, die in Orten leben, in denen 130 Menschen wohnen.
Ragun Jesnitz, da gibt es ja den ersten AfD-Bürgermeister. Mhm. Ist ja auch in Sachsen-Anhalt.
Ist der mit den, der jetzt immer irgendwie so, dieser Mann macht das seit 3 Jahren und wir hätten auf ihn hören sollen oder so? Ist das dieser, über den alle berichten?
Ich glaube, jetzt berichten wieder mehr über ihn. Das, was interessant ist an diesem Fall, dass er ja auch nicht ohne die anderen kann. Also es gibt da so ein Bündnis aus verschiedenen anderen Parteien, die ihn so ein bisschen am Stock vor sich hertreiben und ihn auch so ein bisschen in die Richtung pushen, die sie haben wollen. Und er bemerkt an der Realität, er hat gar nicht so viel Handlungsspielraum. Mhm. So gerade, ich meine, die meisten Kommunen sind einfach fucking pleite hier. Und wenn ein Landtag hier irgendwas macht, was können sie denn beschließen, außer Sachen wie Bildungspolitik? Und das betrifft wieder nur ganz spezifisch junge Menschen, who cares in Deutschland, ne? Naja, gucken wir uns das mal an, was das ist, wenn Inklusion abgeschafft wird, wenn die Kinder auch zu Hause unterrichtet werden können, wenn Bologna abgeschafft wird. Es ist ja nur Sachsen-Anhalt, die paar Leute. Mhm. Ne? Und ich glaube, dass es so je spezifischer die Probleme sind und desto weniger sie mich betreffen, desto schneller ist die Reichweite weg. Und natürlich habe ich Reichweite, aber nicht, wenn ich sage, und jetzt erzähle ich euch mal, was in dieser Woche im Landtag in Sachsen-Anhalt passiert ist. Und auch.
Aber könntest du nicht so eine Art Thilo Jung werden?
Kann ja nicht jeder Thilo heißen.
Das stimmt, aber könntest du nicht in den Landtag gehen und so richtig nerven? Weil das würden die Leute sich ja angucken wollen.
Ich will ja aber wissen, was die Leute zu sagen haben und nicht, was irgendwelche Berufspolitiker zu sagen haben, Thilo. Hm. Also das ist wirklich, ich starte da jetzt auch ein neues Format. Das habe ich mir jetzt, nachdem ich jetzt den ganzen Sommer unterwegs war und mit echten Menschen wieder mehr gesprochen. Ich komme ja sonst nie raus. Ja. Das ist ja nicht so wie das, was du machst, dass du mit Menschen viel in Kontakt kommst. Ich rede ja auch nur über Statistiken und versuche dann zu extrapolieren, was ich daraus verstehe. Dann
so macht schon Spaß. Wir haben jetzt auch, also es wird dir wahrscheinlich auch sehr viel Spaß gemacht haben. Wir waren jetzt 3 Tage hier und es ist einfach wahnsinnig interessant.
Ja.
So,
auf jeden Fall.
Also die Landfrauen, ich wusste gar nicht, was es ist, habe ich jetzt gelernt. Kenne ich nicht Landfrauen?
Die gibt's aber überall.
Ja, ja. Und die saßen heute, die haben uns irgendwie zum Frühstück eingeladen und die haben toll erzählt von ihrem Bundesland. Und danach haben wir irgendwie so mit fast mit Tränen in den Augen verstanden, was hier auch falsch gelaufen ist. Und hier Marlon, unser Proto-Westdeutscher, am Bodensee groß geworden. Am Bodensee, ne?
Ja, in der Nähe.
In der Nähe vom Bodensee groß geworden, hat heute nach diesem Frühstück mit Landfrauen gesagt.
Dann kennst du ja Alice Weidel persönlich, oder?
Hat nach diesem Frühstück erzählt, jetzt verstehe ich wirklich langsam dieses Trauma nach den 90ern, weil da einfach eine 80-jährige Frau sitzt, die erzählt von dem Schmerz, nicht mehr im Magnesitwerk arbeiten zu können, obwohl sie ausgebildet ist und danach seit 1990 nie wieder eine Arbeit bekommen zu haben. Mhm. Und sie erzählt von diesem Schmerz mit einem Stolz, der nichts mit AfD zu tun hat, der nichts mit Politik zu tun hat, sondern ich habe es bis hier geschafft, ich genieße meine 20 Kilometer Fahrrad am Tag, ich liebe meine Landfrauen und ich bin am Leben, ich existiere in diesem Land. Das hat mich richtig beeindruckt. So, ich habe es vergessen, warum ich
die
sagen
kann. Cool, aber die
mit Menschen reden.
Genau. Zwei ADHSler versuchen, Gespräch zu führen. Ja. Es geht ja aber auch nicht um die 80-Jährigen. Es geht ja um
aber
die
Generation. Aber gibt es eine Menge hier.
Es geht um die Generation davor. Also die Jüngeren.
Ja.
Also die quasi Kinder von denen. Die quasi in diese Transformation reingeboren sind, die sind ja wirklich gefickt. Die haben ihre Jugend DDR verbracht, sind in den Sozialismus eingeführt worden, in diese Weltsicht eingeführt worden, waren auf dem Sprungbrett jetzt loszulegen, zack, alles anders, zack, die Chancen weg, zack, die Community weg, auch in der sie aufgewachsen sind. Die komplette Welt, wie sie sich vorgestellt haben, existierte nicht mehr. Und sie mussten trotzdem ihr komplettes Leben noch woanders aufbauen. Ja, und dieser Bruch ist für die das ist jetzt meine Behauptung, ich bin kein Psychologe, ich kann nur sagen, was ich in meiner eigenen Familie
berichtet und viel, also
so deswegen, was ich gelesen habe, so ich glaube, dieser Bruch ist für diese Altersgehorde einfach am allerschmerzhaftesten gewesen und deswegen sind es auch die, die am vehementesten AfD wählen. Und ich, wie gesagt, ich verstehe es, wo diese Frustration herkommt und ich würde mir wünschen, ich will ja gar nicht erklären, warum es jetzt okay ist, die AfD zu wählen. Ich will nur, dass die Menschen empathisch nachvollziehen, wie diese Wähler oder viele von diesen Wählern ticken, weil ich kann doch nicht als Bewohner dieses Bundeslandes durch die Straße gehen und sagen, jeder zweite davon ist mein Todfeind. Mhm. Wie soll das denn funktionieren? Und das ist ja auch nicht so. Du unterscheidest dich von deinen Mitmenschen noch nie so fundamental, dass du das quasi aussieben kannst. Du bist raus, du bist nicht raus, du bist nicht raus, du bist raus. Du musst das Verständnis oder zumindest den Versuch des Verständnisses deinen Mitmenschen gegenüber am Leben erhalten. Und dafür werde ich viel kritisiert und das verstehen viele nicht. Das sind oft Leute, die in anderen Umständen aufgewachsen sind, die in der Großstadt leben.
Ich würde gerade sagen, das klassische Gegenargument für das, was du gerade gesagt hast, wäre, das kannst du tun, weil du ein weißer, heterosexueller Mann bist. Ja. So, wärst du jetzt eine queere Person, wäre es schon schwieriger. Wärst du eine Person mit Migrationshintergrund, ja, eine POC, dann wäre alles viel schwieriger.
Ja, aber es ist ja meine Aufgabe, oder ich empfinde es als meine Aufgabe, eben auch für Menschen, die diese Möglichkeit nicht haben, diesen Raum zu halten. Verstehst du, was ich meine? Klar kann ich auch gehen. Ich kann auch gehen, ich hole mir eine Wohnung in irgendeiner Stadt und dann gentrifiziere ich da wie alle anderen Journalisten vor mich hin,
ja,
und fahre ab und zu mal alle 4 Jahre in das Bundesland, über das ich gerade berichte. Hilft doch nicht.
Ich glaube, der Haupt.
Also es müssen doch Leute, die Demokratie nach wie vor leben in so einem Raum. Und Demokratie leben heißt auch andere Perspektiven aushalten und mit denen in Kontakt kommen. So, ich war in Schnellroda, als jetzt das Sommerfest war.
Ein sehr beliebter Ort für Journalisten.
Ja, ist furchtbar. Es war wirklich, also ich bin mehr oder weniger ein bisschen dazu gepusht worden, dahin zu gehen. Ich wollte diese ganzen typischen Orte nicht aufnehmen auf dieser Fahrt.
Aber lass uns kurz erklären, was da besonders an Schnellroda ist.
In Schnellroda ist der Antaius Verlag, Sezession, quasi alles, was aus diesem Götz Kubitschek Umfeld an Think Tank Verlagswesen, so ein bisschen der Kulminationspunkt, bisschen mystisch aufgeladener Ort der neurechten Vorfeldbewegung.
Also der Erfolg der AfD wird, kann man kolportieren, ist durchdacht worden an diesem Ort.
Angeblich. Ja. Es ist halt auf jeden Fall ein Place, Meeting Place. Und wenn, sag mal, Politikstrategen anderer politischer Lager öfter mal Sezession gelesen hätten, dann hätten sie vielleicht vorher schon gewusst, in welche Richtung sich diese Bewegung entwickeln könnte, weil da sind teilweise sehr, sehr schlaue und sehr durchdachte Sachen und Strategien drin und es ist wirklich alles aufgeschrieben. Also es ist wirklich, wo du so denkst, hättest du doch wissen können.
Das ist das absolut Faszinierendste ist, dass wir als Journalisten uns mit Schnellroda, mit den Theorien, mit den neuen Rechten, auch Christian Fuchs, der Kollege von der Zeit, ja, und viele andere Kollegen von mir und Kolleginnen, wir haben das 100-mal schon gelesen, ja, 100-mal darüber berichtet, ja, 100-mal gesagt, Leute, Demokratie hin oder her, wir sollten aber trotzdem mal genauer auf die Quellen gucken, ja, wo das alles herkommt. Es sieht schon alles auch recht düster aus, ja, was diese Vision ist. Und hier ist es, ja, hier steht es. Aber es ist ja wie bei Trump schon wieder. Ja. Es ist alles aufgeschrieben, es ist alles dort. Ja. Und jetzt wird es umgesetzt.
Was ich sagen wollte.
Ja, bitte.
Jetzt sind wir schon, das ist schwierig mit uns. Was ich sagen wollte ist, ich kam da an und ich bin sowohl auf der einen Seite des Zauns als auch auf der anderen Seite mit Leuten ins Gespräch gekommen. Die kannten mich auch alle. Und es war sehr, sehr spannend, diese Perspektiven, diese unterschiedlichen Perspektiven zu sehen und zu sehen, dass in jedem Fall Menschen begründen konnten, warum sie an diesem Ort sind.
Ja.
Boah. Perfekt. Na, erstmal jetzt ein Eis oder was?
Ich würde sagen, wir holen uns ein Eis. Wollen wir ein Eis essen?
Ich hab leider kein Bargeld dabei, was in Sachsen-Anhalt ein großes Problem ist, nebenbei bemerkt.
Eis oder Bargeld?
Bargeld. Eis kriegst du. Ich hab
Geld. Ja. Du, also ohne Bargeld kommst du ja nicht weit.
Okay, ja. Weil achso, EC-Karten werden nicht genommen und so.
Ja,
nur Bares ist Wahres. Ja, ja, in Sachsen-Anhalt ist es auch sehr ausgeprägt, das Thema.
Was willst du denn für ein Eis haben?
Also ich würde, also wenn ich mir das auswählen, darf ich zwei oder
nicht? Du kannst auch zwei nehmen.
Ja. Dann würde ich Stracciatella und Pfefferminz nehmen, wenn es das gibt.
Gut. Hi.
Oh, es gibt ja sogar Kiwi-Stachelbeer, das ist ja geil. Hallo.
Stracciatella und Pfefferminz einmal?
Haben wir nicht.
Stracciatella?
Weder das eine. Haben wir nicht. Ja, Stracciatella und Espresso.
Stracciatella, Espresso?
Ja.
In der Waffel oder?
In der Waffel gern.
Okay. Ich nehme Magic Lotta danach.
So, ja, Spaghetti-Eis, geil. Wir sind nicht los. Spaghetti-Eis?
Ist mir zu kompliziert zu essen jetzt, glaube ich, während eines Interviews.
Das macht es doch umso lustiger. Spaghetti-Eis essen als Aufhänger.
Bitte schön.
Vielen lieben Dank.
Und eine Magic Lotta, ne?
Ich nehme eine Magic Lotta und eine Kunterbunt.
Das ist eine Magic Lotta?
Das ist, glaube ich, das Schlumpf, früher Schlumpfeis, heute Magic Lotta wahrscheinlich, ne?
Nee, nee.
Das ist eine eigene Sache?
Oha.
Das schmeckt nach Brombeer.
Ah, cool.
Das ist Magic Lotta.
Du hast jetzt die bunteste Variante ausgesucht, die du gefunden hast. Ja?
Okay, damit kann man auch sein Zimmer lackieren. Das war's. 6.
Ich danke Ihnen. Und hier zurück.
Dankeschön.
Danke. Dankeschön. Dankeschön, Philo. Das ist natürlich alles nicht geplant gewesen. Ne?
Nee, schmeckt auch richtig gut. Ah, schmeckt aber schon auch so wie... kennst du diese kleinen bunten Gummitierchen, die man aus Automaten ziehen konnte? So Schmetterlinge, so eine ganz kleine.
Schmetterlinge?
So ganz kleine, die so in so einem kleinen Pappkästchen drin waren, die man immer in diesen... roten Automaten, wo man so 50 Cent reinmacht.
Oh, ich habe da immer diese ganz schlimmen Kaugummis rausgeholt, die da vermutlich seit der Sintflut drin lagen und die man einfach irgendwie nicht...
Aber so schmeckt es. Ja. So wie sich ein Chemiebaukasten Früchte vorstellt.
Herzlich willkommen in Sachsen-Anhalt, Heimat, Bundesland von Leuna. Direkt Leuna-Eis quasi.
Also wir waren eigentlich stehen geblieben bei der Frage... Habe ich vergessen, können wir einfach weiterreden.
Genau, nein, was ich sagen wollte war, ich verstehe... Oder ich finde es gut, mit Menschen in Kontakt zu kommen, die andere Haltung haben, um zu fühlen, wo es herkommt.
Alle haben dazu Lust. Ich habe mit allen hier darüber gesprochen. Und jeder hat gesagt, ja, wir müssen wieder mehr miteinander reden. Wo haben wir denn das verlernt? Und ich frage eine Zwischenfrage. Wo haben wir das verlernt? Und hat zum Beispiel... Das Fernsehen.
Das Fernsehen ist ein großes Problem.
Das Fernsehen?
Das Fernsehen. Was glaubst du, wir waren auf Protagonistensuche.
Ach so,
wie viele Leute wir erreicht hätten, mit wie vielen Leuten wir hätten sprechen können, wenn wir das Wörtchen ZDF nicht gesagt hätten.
Ein großer ProSieben-Vorteil ist das.
Ja. Da weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das kann ich nicht sagen.
Wenn wir
Anfragen
machen über ProSieben, ist so, ProSieben ist okay.
Ja.
Alles andere, weil wir arbeiten auch fürs ZDF und für ProSieben. Und wir merken immer, ZDF, sofort so eine Misstrauen ist da.
Ich stand dort und hatte literally Neonazis vor mir, die in der Kamera mit mir sprechen wollten zu Themen. Und dann, wir waren schon im Gespräch und dann kam nochmal, für was konkret ist das nochmal? Und dann hab ich dann natürlich sagen müssen fürs ZDF. Und du hast gesehen, wie die Jalousien hinter den Augen zugehen.
Aber ziehen die Bürgerinnen und Bürger, die so einen großen Zweifel an diesen Öffentlich-Rechtlichen haben, ziehen die selber die Jalousie runter? Oder hat das ZDF eine Verantwortung? Ist in der ARD etwas, wo du sagen würdest, das kann man kritisieren und die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes können das falsch verstehen oder missverstehen, was ihr dort macht.
Ja, absolut. Also in den letzten Jahren ist, also das Problem ist, wenn du etwas konkret verstehen willst, musst du dich darauf einlassen und viel Zeit verbringen. Dort vor Ort, mit den Menschen, thematisch. Aber Sachsen-Anhalt ist jetzt nicht der große Quotengarant, logischerweise. Mhm. Dementsprechend ist die Lebensrealität fernab von Mainz und anderen großen Medienstädten sehr, naja, wie kann man sagen, also kennst du das, wenn du als Journalist ein Thema aufgreifst, einen Beitrag dazu macht und dann antwortet dir als in einem Leserbrief oder in Kommentaren jemand, der sich wirklich mit dem Thema auskennt, weil er sich beruflich damit beschäftigt?
Ja. Kenn ich.
Es ist eigentlich nicht möglich, dem gerecht zu werden.
Mhm.
Einem spezifischen Thema, nur weil man sich einliest, weil man sich damit beschäftigt. Ja. Und so ist das, wenn man über ein fremdes Bundesland berichtet.
Du meinst, es ist...
Und wenn man jemanden dann auch gezielt als Protagonist beispielsweise raussucht, weil er für etwas steht, für eine spezifische Sache beispielsweise. So.
Wir Journalisten und Journalistinnen suchen ja immer nach dem Schuldigen für diese Gefährdung der Demokratie. Was glaubst du, wie viel Schuld wir Journalisten und Journalistinnen haben? Also wie sehr sollten wir bei uns gucken? Stichwort Spiegeltitel, so ist er der Ossi.
Ja. Naja, ich habe in meinem Buch habe ich ja quasi drei Appelle drin. Einmal an die Politik, einmal an die Menschen hier, aber auch einen an die Medien.
Aha.
Die Medien! So. Denn genau das ist es ja. Ich meine, ich bemerke, dass da mehr Vorsicht mittlerweile walten gelassen wird, aber damals gerade... Und ich glaube, das ist wirklich auch so ein Moment, den viele jetzt verstanden haben, dass es da vielleicht ein Fehler gemacht worden ist, zu dieser Pegida, als Pegida sich gegründet hat, dass dann sofort mit dem ganz, ganz großen Hammer ausgeholt wurde, um den ganzen Osten als Schuldigen darzustellen für eine neue Neonazi-Bewegung, die sozusagen den Osten auch definiert. Und da begann eigentlich so dieser ganze, ja, dieser ganze Widerstreit zwischen Ost und West von Neuem, der eigentlich überwunden war. Also ich glaube, ich war da noch relativ jung, aber ich glaube, es hat sich vorher anders angefühlt. So,
das glaube ich
auch. Ab 2015 war es komplett anders, so mit der Migrationskrise, aber es fing im Grunde mit diesem Pegida-Thema an.
Interessanterweise erzähle ich auch immer, dass meine Ostsozialisation eigentlich 2015 erst begann.
Ja.
Also in meiner Selbstwahrnehmung, spielte das keine große Rolle. Also spielte irgendwie eine Rolle mit, so man hat so gesagt, was ich vorhin auch bei den Landfrauen gesagt habe, man war eben immer sofort nackt am See, weil man festgestellt hat, okay, es ist eine Ostsache, dass man so FKK-Kram, aber es spielte keine ideologische Rolle. Und es war auch keine Identität im klassischen Sinne. Es war ab 2015 auch als Abgrenzung zu Pegida, um zu sagen, nicht alle sind so.
Aber es ist krass, dass du das jetzt nochmal so auf dem... Ne? Manchmal ist es einfach, man muss es nochmal auf den Punkt sagen, meine Ostsozialisierung begann 2015. Ich glaube, da ist viel Wahres dran und ich glaube, das kann ich für mich auch so beschreiben. So, ja. Ich glaube schon, dass das wirklich sehr viel ausgemacht hat, diese Zeit.
Wenn jetzt nach der Wahl die Journalisten und Journalisten alle wieder abziehen hier und ihr wieder euch selbst überlassen werdet, wie gestaltet man dieses Bundesland danach? Weil entstehen Schäden.
Ja, die sind schon entstanden.
Ja. Ja. Und wie gestaltet man so ein Bundesland mit diesem öffentlichen Bild?
Ich fürchte, wir werden uns weiterhin um uns selber kümmern müssen, was ja etwas ist, was wir hier ganz gut können, woran wir uns ab und zu auch mal erinnern sollten, dass wir ja sehr viel auch erreicht haben, aus einer relativ ungünstigen Situation heraus. Ja, also man sollte sich die Wirtschaftsdaten Westdeutschlands mal anschauen, wenn die ganzen ostdeutschen jungen Fachkräfte nicht rübergegangen wären. Mhm. So, also hat wirklich geholfen, diesen wirtschaftlichen Knacks, den wir jetzt erleben, nach hinten zu verschieben. Also es ist wirklich eine revitalisierende Spritze gewesen für den Westen. Das sollten wir uns vor Augen halten.
Aber vergiss nicht, die Ossis, die kriegen doch die ganze Zeit hier unsere was kriegen sie immer? Ja, dieses
Solidaritätszuschlag.
Genau.
Den wir ja auch bezahlt haben.
Ja.
Nee, gibt's.
Ich glaube, den gibt's.
Den gibt's immer noch, ne? Ja. Aber der wird jetzt für was anderes verwendet. I don't know.
Aber wir haben es halt jahrelang.
Das Finanzamt nimmt mir einfach alles weg. Ist ja, wie es ist.
Wo ist denn eigentlich meine Brille?
Ach ja, wieso? In die tief greifen sie mir in die Tasche und nehmen mir so meine Sonnenbrille weg.
Wo waren wir jetzt? Wir waren stehen geblieben bei der Frage, wie man dieses Bundesland gestalten soll, nach dem Schäden, die jetzt schon entstanden sind, auch der Rufschaden, der entstanden ist für Sachsen-Anhalt. Also ich meine Eltern sagen so Sachen wie, da kann man ja, also nicht auf Sachsen-Anhalt bezogen, sondern auch auf MV oder Sachsen bezogen, da kann man ja keinen Urlaub mehr machen.
Versuch mal, als junges Medienunternehmen junge Journalisten nach Halle zu kriegen. Kannst du vergessen.
Ja.
Also wenn sie nicht schon da sind, kommt keiner. Na, also hilft auf jeden Fall nicht, als Bundesland zu gelten, das mit Fremden nichts anfangen kann, obwohl das überhaupt nicht stimmt. Das stimmt überhaupt nicht. Und diese Ecken, wo man als nicht weißer Cis-Mann nicht hingehen sollte, gibt's in anderen Teilen Deutschlands ja genauso.
Ja.
Weiß ich nicht, ob ich mich in Franken auf einem Dorffest so gut fühlen würde.
Warum verhaftet das nicht? Das frage ich mich immer, weil das ist ein Argument, was ich schon so oft gehört habe, dass es natürlich, es ist kein Ostproblem. Rassismus ist kein...
Nein.
Es ist nichts, es ist ein gesamtdeutsches Problem. Und wann begreifen wir endlich, ein bisschen genervt jetzt auch nach 3 Tagen schon, dass wir wirklich das nur als Bundesrepublik die Demokratie retten können, um es so ganz drastisch mal zu sagen. Weil ich meine, wenn wir jetzt, also ich kann jetzt diesen internationalen Blick, für mich ist es immer so, alle sagen immer, wird schon nicht so schlimm. Und ich kann es immer nicht mehr hören, dieses wird schon nicht so schlimm, weil ich jetzt mehrfach in Ländern war in den letzten 5 Jahren,
wo es so schlimm geworden
ist. Richtig schlimm geworden ist. Wo ich in den USA, in L.A. auf der Straße stehe mit weinenden Müttern und Kindern, die Angst haben, zur Schule zu gehen, weil irgendwelche Eisagenten, die dann ins Auto zerren oder aus Versehen Fatih erschossen haben in den USA. So in El Salvador, wo irgendwie vorher alle gestorben sind, jetzt aber alle ins Gefängnis kommen, die nur ein kleines Herzchen auf der Hand haben als Tattoo. Also so reicht ja, wenn man nach Ungarn guckt. So, ich verstehe nicht, woher das kommt, dass die Leute sagen, wird schon nicht so schlimm werden.
Wir machen uns oder wir führen uns oft nicht vor Augen, dass die meisten Menschen im Dritten Reich ein ganz entspanntes Leben geführt haben.
Ja. Also du warst Kommunist, schwul,
Das ist doch, man kennt doch diesen Spruch, ne? Dieses, Sie kam, es war mir egal, als sie für den und den kam, blablabla. Ne, ja. Habe ich jetzt nicht alles im Kopf, aber du kennst ja halt den Hintergrund. Solange es mich persönlich nicht betrifft, kann es mir egal sein. Und ich glaube, so war es zu DDR-Zeiten. Es war ja nicht alles schlecht. Mhm. So hat es im Dritten Reich funktioniert. Und so kann es auch wieder funktionieren. Und das macht mir Angst, dass die AfD hier gewinnt, anfängt alles umzubauen.
Was sie vorhaben.
Und aber so sukzessive, nicht dieser große Holzhammer, dass sie sagen, so, wir schmeißen jetzt alle Beamten erstmal raus, die wir rausschmeißen können, und stellen jetzt einfach nur treue Kader ein. Haben sie ja gar nicht, die das alles besetzen könnten. Sondern dass es einfach so durchrutscht. Und sukzessive zeigt sich dann, ist ja gar nicht so wild in Sachsen-Anhalt. Naja, in MV funktioniert das auch. Oder in Brandenburg. Oder in
Thüringen.
Rheinland-Pfalz. Sukzessive schleicht sich das dann so ein. Und man merkt, ach naja, diese ganze Panikmache war dann vielleicht nur da, damit die CDU und die SPD nochmal gewählt wird.
Mhm. Also vielleicht ist Sachsen-Anhalt wirklich vielleicht ist Sachsen-Anhalt die Petrischale, die wir brauchen. Damit wir sehen, die wollen ja wirklich die ARD abschaffen. Die wollen ja wirklich einen Grundfunk einführen und nicht den Rundfunk lassen. Sagst du nicht?
Wir können ja diese Wucherung nicht mehr tropfen das in die Petrischale. Und plötzlich wuchert das so schnell, dass wir es nicht mal verhindern können. Also warum sollten wir etwas zulassen, von dem wir wissen, dass es kommen wird? Was kann denn noch anders werden von dem, was wir wissen, was sie über Jahre gesagt haben, von dem, was wir sehen, was da für Leute sind? Wir kennen ja beide die Statistiken. Wir wissen, welche Partei Neonazis anzieht. Mhm. So. Nicht alle in der AfD sind Neonazis, aber wenn du Neonazi bist, bist du höchstwahrscheinlich in der AfD.
Ja. Also wenn du eine politische Heimat suchst, die Einfluss hat.
Jetzt prozentual an der Gesamtmenge an Neonazis. Ja.
Sind wir als Journalisten, jetzt du und ich, ganz konkret, auf uns beide?
Vorsicht.
Du bist es trotzdem, sage ich jedes Mal.
Hör auf, mich zu beleidigen. Das ist. Selbst ich mag diesen Begriff einfach nicht.
Ja, aber du bist es. Punkt. Du kannst dagegen nicht wehren. Du kannst ja, wenn du irgendwie wenn du willst, kann ich dich Hobbyjournalist nennen.
Ich bin Kommunikator.
Was ist das denn?
Ja, ich kommuniziere mit dir, mit den Leuten. Hallo.
Das macht, dann nenne ich dich Priester.
Ich habe so 12. Klasse, bevor man sich zum Studium einschreibt, gab es von Baden-Württemberg oder so, so eine Website, wo man sich in einem 4 Stunden dauernden Test, so eignungsprüfungsmäßig.
Den hast du geschafft?
Das war geteilt in 4 Teile. Das ging.
Okay.
Wo man sich einordnen lassen könnte, was passt zu dir von deinem Leistungsprofil. Ja. So. Aber wirklich so mit so richtigen Tests wie beim IQ-Test oder so, mit irgendwelchen Wortreihungen, Rechnungen, Sachtextaufgaben etc. Und der erste Treffer war wirklich Priester.
Ah, okay.
Also Pfarrer.
Ich dachte, es kommt Journalist raus.
Nein, Pfarrer.
Okay.
Pfarrer, erster Treffer Pfarrer, zweiter Treffer Lehrer.
Ja.
So. Mit Glauben habe ich halt herkunftsbedingt wenig am Hut.
Aber dann lass mich die Frage umformulieren und dich nicht als Journalist nennen, sondern als Mensch, der eine Reichweite hat und mit seinen publizistischen Inhalten Leute erreicht.
Das hast du schön gesagt.
Gut. Ist es okay, dass man davor warnt, was die AfD macht? In dem Fall. Also, kann man dir vorwerfen, dass du deine Reichweite auch nutzt? Und ist das nicht auch demokratiegefährdend, wenn du sagst, die AfD, die schadet euch? Dabei ist doch die AfD nur ein Teil dieses ganzen demokratischen Prozesses. Eine Partei, die demokratisch gewählt wurde.
Die AfD ist ja kein Teil des demokratischen Prozesses. Die AfD will den demokratischen Prozess abschaffen. Deswegen steht die außerhalb dieses Systems. Ich glaube, man hat das Recht zu sagen, ich will keine Demokratie mehr, weil das ist demokratisch. Mhm. Aber man muss ganz klipp und klar sagen, als jemand, der für die Demokratie ist, lehne ich das ab und sie steht auf der anderen Seite von dem Spektrum, für das ich eintrete. Und deswegen kann ich klipp und klar sagen, die AfD ist auf jeden Fall der Gegenspieler zu allem, was ich mir wünsche.
Wenn die AfD die Mehrheit bekommt, wird die Ablehnung bei denen noch größer werden?
Ich weiß nicht, wie die größer werden sollte. Also ich sage Nein und mehr als Nein gibt es ja nicht.
Würdest du etwas dagegen unternehmen? Also würdest du sagen, okay, ich mache jetzt irgendwie Stiftungskreis Parabelritter, Und wir unternehmen jetzt gemeinsam geschlossen, so ein bisschen Danger Dan-mäßig, aber als publizistisch tätigender Nicht-Journalist.
Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst.
Ich will darauf hinaus, dass du sagst, ich mache jetzt richtig aktiv etwas gegen diese Partei in meinem Bundesland. Bis jetzt ist du ja, ich erkläre und zeige auf, was diese Partei macht. Und der nächste Schritt wäre ja, ich versammle Followerinnen und Follower und wir machen richtig was dagegen. Wir hängen Plakate auf, wir wehren uns, wir gründen kleine Ortsgruppen. Wir gehen so ein bisschen in so eine widerständliche Richtung. Könntest du dir vorstellen, das zu tun?
Ich glaube, das ist überhaupt nicht das Sentiment der Menschen hier oder generell in Deutschland. Ich weiß es nicht. Wir sind bei, 41%?
Ja, also hier in Sachsen-Anhalt. 60% sind noch übrig.
Ja, aber die 60% sind ja auch nicht vereint auf irgendein Thema. So, es ist ja nicht so, dass es jetzt irgendwie ein klar definierter kleiner Kreis von Leuten ist, den man einfach nur wie so ein Furunkel rausreißen müsste oder so. Die Leute sind nicht unbedingt von dieser Partei überzeugt, sondern von dem nachvollziehbaren Gedanken, die da oben, das Establishment, die Altparteien, wie auch immer du das nennen magst, ne? Es ist ja dieses nicht klar definierbare Andere, das, was nicht wir sind, das, was irgendwie über uns bestimmt, aber was, womit wir nichts zu tun haben. Die Leute sind doch davon überzeugt, dass es jemanden braucht, der dagegen ankämpft. Und wenn man jetzt beispielsweise mit einem Verbotsverfahren die AfD jetzt wegsäbelt, naja, ich meine, wer wird dadurch wieder bestätigt? Die Leute, die genau diese Vorstellung haben. Wir müssen Alternativen aufzeigen zu dieser Alternative. Deswegen ist ja auch der Name so krass gut gewählt. Wir brauchen eine Alternative zu dieser Alternative. Es muss eine breite Bewegung geben, die diese auch wirklich guten Punkte, die Menschen vermisst haben vielleicht die letzten Jahre, beispielsweise den Bezug auf Heimat. Ich finde, der Begriff Heimat ist so vernachlässigt worden und der ist so wichtig. Auch diesen konservativeren Aspekt, der viel durch die Großstadtbrille wegrationalisiert wurde. Wir brauchen eine Kraft, die das wieder irgendwie nach vorne bringt. Und ich meine damit jetzt nicht die CDU, weil der CDU kann man einfach hier nicht mehr zutrauen, eine Volkspartei zu sein. So. Das ist einfach, die haben zumindest aktuell so abgewirtschaftet und abgespielt. Es braucht da irgendwie frischen Wind. Keine Ahnung, woher der kommt. Sonst hätte ich sicherlich schon eine Partei gegründet, I don't know. Aber was heißt denn Widerstand gegen den Willen, gegen 42% der Bevölkerung, die zumindest im Ansatz durchaus Recht haben mit dem Gefühl?
Du sollst nicht Widerstand gegen die Bevölkerung leisten, sondern...
Doch, das tust du ja. Es ist ja nicht so, dass es irgendeine Aristokratie ist, die durch Waffengewalt sich jetzt hier irgendwie hingeputscht hat. Sie haben das System genutzt, sie haben... sicherlich auch Finanzierung aus Russland und von irgendwelchen Milliardären im Ausland und so weiter. Aber sie haben das Spiel ja gespielt bis zu diesem Punkt. Und all die anderen Kräfte, die wussten, wie das System funktioniert, haben es nicht geschafft, das aufzuhalten. Ihnen war es egal oder sie sind einfach nicht mehr up-to-date genug gewesen, irgendwas dagegen zu tun. Sie haben dieses Spiel, zumindest in Sachsen-Anhalt, bis zu diesem Punkt gewonnen. Und das nicht auf eine Art und Weise, dass sie die Menschen mit vorgehaltener Waffe dazu zwingen, sie zu wählen.
Du hast gerade gesagt, einer der Gründe, die das helfen könnte, ist, diesen Heimatbegriff zurückzuerobern, zu definieren und zu sagen, so, es ist okay, seine Heimat zu lieben. Ja. Glaubst du, das reicht wahrscheinlich nicht? Was brauchst du noch? Brauchst du den Heimatbegriff, den man sich zurückerobert, oder brauchst du dann doch eher die Kita-Plätze, die da umsonst sind, oder die die Finanzspritze für den Führerschein?
Du kannst den Leuten doch keine Geschenke machen, die du dir nicht leisten kannst. Wir müssen auch, das ist ja das Problem, Linke und AfD, die versprechen so viele Sachen, die nicht finanzierbar sind. Natürlich kannst du es machen, solange du nicht an der Regierung bist. Also, ich meine, Thilo, du fragst mich gerade, wie gewinne ich eine Wahl in einem Bundesland, das sich gerade für eine rechtspopulistische Partei entscheiden wird?
Klar.
Wie soll ich das denn jetzt machen? So, wenn ich das wüsste...
Ich würde deine Ahnung gerne
wissen.
Wenn ich
das wüsste, wäre ich dein nächster Gast. So, also ich würde mir wünschen, dass der das wüsste, aber...
Ja.
Ich weiß es doch auch nicht. Deswegen bin ich ja auch nur ein Laberkopf im Internet. So ist erstaunlich genug, dass mich ständig Leute fragen. Ich weiß es doch auch nicht. Ich kann nur sagen, aus welcher Perspektive ich Vermutungen anstelle. Und ich fühle selber, dass ich hier nicht weg will, dass ich meine Heimat liebe, dass es hier wahnsinnig viel gibt, was es wertzuschätzen gibt, dass ich die Menschen hier auch mag und dass ich weiß, dass da auch sehr viele sehr gute Menschen dabei sind. aber auch viele, die einen falschen Weg eingeschlagen sind, so gedanklich, und vielleicht auch welche, die sich vom Hass haben zerfressen lassen, und viele, die Scheiße erlebt haben, einen Scheiß, auch zu einer Scheißzeit einfach aufgewachsen sind und deswegen nicht die Chancen hatten, die ich und, oder meine Generation jetzt wieder hatte, und die einfach frustriert sind. So, und all das ist legitim, und all diese Emotionen sind legitim und müssen verstanden werden. Was daraus erwächst, ist halt die Frage. Und da können wir, ich glaube wirklich fest daran, dass man diese Menschen erreichen kann. Ich hatte ein Gespräch mit einem Landwirt, der gesagt hat, die Brandmauer muss fallen, AfD muss regieren. Und dann habe ich mit ihm über ihre Wirtschaftspolitik gesprochen, was die da so vorschlagen, was das wird irgendwann, ne, dass es eben noch mehr Turbokapitalismus werden wird. Und da hat er dann zu mir gesagt, ja, also wenn ich das so höre, nee, dann ist das, glaube ich, doch nicht so. Dazu hat niemand jemals mit dir so darüber gesprochen? Also aber auf der Ebene, es ist ja total legitim, was du sagst, aber...
Aber wie soll das gehen? Das kann ja nicht jeder zu jedem natürlich hingehen.
Aber das heißt doch, also dieses... Wir müssen mehr miteinander reden, das kommt ja nicht von ungefähr. Irgendwo gibt es etwas, das uns davon abhält, miteinander zu reden.
Angst.
Aber wovor? Voreinander?
Ich glaube voreinander. Ich glaube, dass sehr viele Menschen sich fürchten, mit Menschen zu sprechen oder resignieren sogar, die AfD wählen, aufgrund auch der Reaktion, auf wenn man das Gespräch sucht. Der ist dann oft ablehnend. Ich meine, wir haben sehr viele Nachrichten bekommen jetzt im Rahmen dieser dreitägigen Reise, also im privaten Raum. Mein Vater, mein Onkel, meine Tante will die AfD wählen und ich habe aufgegeben. Wir haben mit jemandem, mit einem Comedian gesprochen aus Sachsen-Anhalt, der gesagt hat, er wechselt mittlerweile das Thema, weil er es nicht mehr schafft, darüber zu reden. Ich glaube, die Leute haben keine Kraft und haben Angst davor, immer wieder so dagegen zu laufen.
Ja, die Frage ist ja, wie redest du mit den Leuten? Redest du, also willst du sie umdrehen oder willst du sie verstehen und lässt du diesen Prozess zu, dich auch auf sie einzulassen? So, und findest du dann darüber hinaus einen gemeinsamen Common Ground? Also es geht ja nicht immer nur darum, ich muss die Person zu mir rüberziehen, sondern vielleicht muss man sie auch mal ein Stück ziehen lassen und schauen, wo man rauskommt. Klingt das schon wieder ketzerisch?
Ist okay. Nee, es klingt okay. Es ist nicht ketzerisch. Das ist einfach ein so funktioniert sich unterhalten. Ein Stück aufeinander zugehen, wieder zurückgehen, zurückgehen, mal gucken, wo man landet. Man muss ja nicht, es geht ja nicht darum, die Überzeugungen eines anderen Menschen zu übernehmen.
Nee, es geht darum, die zu verstehen, auch wenn man sie selber für vollkommenen Bullshit hält. Das heißt doch nicht, dass ich dann der Überzeugung bin, dass Hans Werner, das, was der sagt, wenn er es mir nur überzeugt genug erzählt, dass dann plötzlich sage, die Idee, lass bitte alle Ausländer rauswerfen. Nein, es kann trotzdem kompletter Schwachsinn sein, aber das, was da zugrunde liegt, ist oftmals Wut, eine verzerrte Wahrnehmung auf eine Ungerechtigkeit, die man erlebt hat. Und es gibt so, ich hätte gerne Psychologie studiert, war aber zu dumm dazu. So, das
ich glaube, du warst nicht zu dumm dazu, du warst zu nervös dafür.
Nee, ich hätte eine 1-2 gebraucht, hatte ich aber nicht.
Weil du so nervös bist wahrscheinlich.
Wieso?
Nervosität, ich glaube, nur so hochkonzentrierte Menschen schaffen das, diese NCs, okay, das führt zu weit.
Ich glaube, es sind auch Leute, die gerne zuhören. Also ich höre auch gerne zu, aber ich rede auch gerne. Also ich glaube, man muss mehr hören.
Ja. Man muss mehr zuhören.
Wieso bist du nicht Psychologe geworden?
Weil ich zu nervös bin. Und ich bin zu ungeduldig. Und studieren setzt auf jeden Fall voraus, dass man geduldig ist.
Ich hätte es auch abschließen können mit dem Studium.
Ich bin ja bis zur Zwischenprüfung gekommen. Bei dir gibt es keine Zwischenprüfung mehr, als du studiert hast, ne?
Nee, ich habe dummerweise auf Staatsexamen gemacht. Das heißt, es gibt nur eine Prüfung oder nicht Prüfung.
Ja, dann...
Ah. Aber ich habe alle Leistungspunkte, außer
dieser. Genau so erzähle ich das auch mal. Du, die Zwischenprüfung habe ich erledigt. Alexander, vielen Dank.
Jetzt bist du noch gar nicht fertig. Wir haben Sachsen-Anhalt noch gar nicht gerettet.
Was ist denn jetzt los? Ich komme einfach richtig... Also wir reden ja sowieso regelmäßig miteinander. Und Frage
wollte gerade sagen, du hast auch viel zu wenig gesagt in dieser Folge.
Es geht auch mehr um dich. Und ja. Es geht auch mehr um Sachsen-Anhalt. Aber eine Frage habe ich noch. Inwieweit wir lernen müssen, auch zu verzeihen.
Kannst du das noch ein bisschen genauer definieren?
Eigentlich ungerne, weil ich will, dass du eigentlich darüber nachdenkst, was genau das meint, dieses Verzeihen. Aber ich kann es noch ein bisschen präzisieren.
Weißt du, es gibt ja jetzt diesen atzig, mausig, 40, diese Skala, dieses Dreieck.
Ja, erzähl mal weiter. Aber ich glaube, das ist eure Generation hattest.
Das ist nicht meine Generation mehr.
Das ist noch jünger?
Aber ich hab auch ein bisschen jüngere Mitarbeiter,
ja.
Beziehungsweise Leute, die gerne jünger wären, deswegen kriege ich
das. Ich guck so mal den Jüngsten in der Gruppe an. Atzig, mausig, 40, sagt ihr was, Jelle?
Okay. Genau, also ich wäre gerne atzig, bin aber eher mausig. Mhm. Das heißt, ich glaube, ich verzeihe sehr, sehr schnell. Ja, obwohl ich es eigentlich. Also, nee, eigentlich wäre ich gerne fotzig.
Was heißt fotzig?
Na, schon so, also giftig. So,
okay.
So,
Also du kannst
oder, nur also, ein, also wie würdest du 40
man,
beschreiben?
Man kann nur eins von den dreien sein oder kann man zwei sein?
Man kann sich den Seiten also annähern. Das
Lifestyle,
ist ja,
so ein Lebensgefühl. Wie siehst du sowas? Wie trägst du Klamotten? Das ist ja auch ein Spektrum. Das ist ja nicht, du bist nicht eins von drei, sondern das ist ein Dreieck und du setzt irgendwo deinen Punkt.
Also von außen würde ich sagen, bist du atzig und 40.
Meinst du?
Ja.
Was würdest du sagen?
Du bist nicht mausig.
Sagen gesundes Mittelfeld.
Das sagen die Leute.
Ich würde sagen zwischen mausig und 40, ehrlich gesagt.
Aber mausig?
Ich hätte es auch nicht gesagt, aber alle, die mich kennen, sagen, du bist schon sehr mausig. Und ja, das ist mein Problem. Ich bin eigentlich ein ganz lieber Typ und freue mich immer, wenn ich mit Leuten connecten kann und wir irgendwie einen Common Ground finden. Deswegen ist das auch okay, mein Anspruch. Ich möchte schon, dass es hier wieder gut wird. Weil ich hab schon mal eine Zeit erlebt, wo es besser geworden ist. So, und das ist noch nicht so lange her. Und ich glaube, es hat halt viel mit der Perspektive zu tun. Wird's besser oder wird's schlechter? Und aktuell geht's halt runter. Aber es ist ja wie in so einer Achterbahn. Es geht ja die ganze Zeit so. Mhm. Wir müssen eigentlich irgendwie dieses Tal der Tränen überbrücken und irgendwie mal wieder Land sehen. Und deswegen schreibe ich ein Buch, das Oststolz heißt und den Leuten erklären will, warum sie doch eigentlich stolz drauf sein können, was hier schon geleistet worden ist und warum es schön hier ist und warum sie möglichst nicht gehen sollen.
Jetzt aber Dankeschön.